Bevor wir mit der neuen Podcast-Folge beginnen, möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bei dir für die Genesungswünsche bedanken, die mich in den letzten Tagen und in den letzten Wochen erreicht haben. Das war echt super süß tatsächlich, welche Nachrichten mich erreicht haben, als ich in meine Instagram-Story gepostet habe, dass der Podcast nicht wie angekündigt am Sonntag, den 2.2. online gestellt wird, sondern tatsächlich ein paar Tage später, weil ich seit mehreren Wochen jetzt schon gesundheitlich zu kämpfen habe und ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass es dann am Ende des Tages doch so schlimm in Anführungszeichen ist. In Portugal ging es mir wieder richtig, richtig gut, sodass ich gedacht habe, okay, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann kann ich auf jeden Fall trainingstechnisch wieder durchstarten. Pustekuchen, wie das manchmal so ist. Ich habe anscheinend eine schwere Bronchitis verschleppt, die hat sich gepaart mit einem grippalen Infekt und die Kombination ist einfach abgrundtief bescheiden gewesen. Und ich habe da echt ein bisschen gelitten die letzten Tage und dann war es umso schöner, dann die ganzen Genesungswünsche zu lesen und vor allen Dingen auch auf Verständnis zu treffen. Ich weiß, ich habe keinen Podcast mit Millionen von Followern, wo jeder jetzt wöchentlich darauf wartet, dass ich unbedingt eine Podcast-Folge hochlade, aber trotzdem sind hier einige sehr viele und sehr coole Menschen am Start, wo ich weiß, dass die sich immer wieder freuen, wenn eine neue Podcast-Folge hochgeladen wird. Und dementsprechend, wie gesagt, an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön für dein Verständnis. Und jetzt gehen wir wieder unserer natürlichen Wege und starten mit der neuen Podcast-Folge, Podcast-Folge 57. Wir werden uns mit deiner visuellen Dominanz beschäftigen und wie du mit deinen Augen Kämpfe gewinnen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback und ich würde sagen, let's go! Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jahr 2025, unsere zweite tatsächlich. Und nach der letzten Podcast-Folge, wo ich allgemein mal über das Thema Neuroathletiktraining gesprochen habe, sind wirklich viele coole Feedbacks bei mir eingeprasselt. Also ich hätte tatsächlich am Anfang nicht gedacht, dass die Folge, die ja doch sehr ausführlich und sehr lang ging, dann doch so viel Positives bei euch auslöst. Deswegen an der Stelle super cool, dass euch die Folge so gut gefallen hat. Die findet ihr jetzt übrigens als Trailer oben. Ich weiß, so ein Trailer sollte eigentlich immer so eine Minute oder 30 Sekunden gehen. Ich habe einfach meine knapp 50-minütige Podcast-Folge da oben reingehauen. Einfach, weil ich es für sinnvoll erachte, dass Menschen, die auch neu auf meinem Podcast sind und die sich fragen, hey, was ist Neuroathletiktraining überhaupt? Wo liegen die Vorteile? Wo liegen die Unterschiede zum klassischen Training? Dass die einfach genau Bescheid wissen, hey, das ist eine Folge, die kann ich mir direkt zu dem Thema anhören und muss jetzt nicht spezifisch mit irgendeinem anderen Thema starten. Deswegen nicht wundern, die ist aus der Playlist nicht weg. Die ist nicht verloren gegangen, die Folge. Die ist jetzt einfach nur oben bei Trailer. Und die Folge, die ich dann Anfang des Jahres über das Thema Neuroathletiktraining gemacht habe, die war auch so ein bisschen Ehrensache, könnte man sagen. Also man hat in der Folge, denke ich, gemerkt, dass ich sehr darin aufgegangen bin, über das Thema zu sprechen, weil es auch einfach eine große Herzensangelegenheit von mir ist, weil ich möchte, dass mehr Verständnis dem Thema gegenübergebracht wird. Es wird immer Leute geben, die es belächeln. Es wird auch immer Athleten geben, die es belächeln. Aber ich kenne einige sehr hochkarätige Menschen im Leistungs- und Profisport, die den Sinn dahinter verstanden haben, die dem Ganzen tatsächlich auch eine Chance gegeben haben, weil der Athlet oder die Athletin muss es immer noch in den eigenen Trainingsalltag integrieren und es muss für jeden Einzelnen dementsprechend auch funktionieren. Nur weil man es gehört hat, dass es funktionieren soll, heißt es noch lange nicht, dass Athleten rausgehen und sagen, das ist die ultimative Waffe. Das testet jeder für sich, jeder macht sich einen eigenen Eindruck von der Thematik und vor allen Dingen, was auch ein wichtiger Faktor ist, es gibt auch Athleten, die einfach nicht drüber sprechen. Ich kenne Athleten, die auf Top-Niveau unterwegs sind, die in ihren Instagram-Stories oder Beiträgen nicht mal ansatzweise auch nur durchblicken lassen, dass sie neurozentriertes Training machen, was auch völlig in Ordnung ist. Also natürlich wäre es um die Bekanntheit des Themas sehr hilfreich. Auf der anderen Seite entscheidet da jeder Athlet auch für sich, was er von seinem Training preisgibt, was nicht. Und es gibt halt auch Dinge, die dann im Sport selbst, weil es geht nicht darum, Instagram zu machen und irgendwie fancy Dinge zu zeigen, sondern da stecken immer noch Sportler hinter, die den sportlichen Erfolg natürlich an erster Stelle sehen und nicht wie viele Follower oder Likes oder was auch immer auf Instagram eintrudeln, die aber auch sagen, hey, ich schaffe mir dadurch einen eigenen Wettbewerbsvorteil, weil viele das Thema dementsprechend auch noch nicht kennen und auch noch nicht nutzen. Und weil ich halt auch meinen Gegnern und den Leuten, die mir dann irgendwann mal gegenüberstehen, nicht zu viele Informationen von mir preisgeben möchte. Also beides total wichtig, total richtig. Da muss jeder für sich den passenden Weg finden. Aber um jetzt den U-Turn mal zu machen, die Podcast-Folge war wirklich eine Herzensangelegenheit. Und dass sie dann auch noch so gut angekommen ist, das hat mich dann natürlich am Ende des Tages auch riesig gefreut. Wir machen jetzt mit einem wichtigen Thema weiter, einem wichtigen Thema, was ich in den letzten Monaten sehr oft auf diesem Podcast kommuniziert habe und wo ich auch immer wieder hin zurückkomme, sind die Augen. Wie du in der Podcast-Folge schon gelesen hast oben, werden wir uns vor allen Dingen damit beschäftigen, wie du mit deinen Augen Kämpfe gewinnen kannst. Es geht aber nicht nur darum, in der Wettkampfsituation maximal zu performen, sondern auch die Trainingsleistung auf ein so gutes Level zu heben und dabei deine Augen quasi als Buddy und als Sparringspartner mitzunehmen. Denn deine Augen können tatsächlich mehr als in Anführungszeichen nur zu sehen und nur Dinge, ja, ich sag mal, wahrzunehmen, in dem Sinne, dass du sie klar und deutlich erkennen kannst. Deine Augen haben neurologisch eine ganz wichtige Funktion für dein Gehirn, für dein Nervensystem. Und in der Neuroathletik sagen wir immer so schön, die Augen schauen und das Gehirn sieht. Weil die Bilder, die deine Augen ans Gehirn weiterleiten, die werden in verschiedenen Hirnbereichen verarbeitet. Es werden verschiedenste Filterfunktionen genutzt. Es werden verschiedene Outputs, also Reaktionen von deinem Nervensystem genutzt, um die Qualität und Quantität deiner visuellen Informationen zu bewerten. Und das ist ein sehr wichtiger, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Bereiche, wenn es darum geht, maximale Leistungsfähigkeit abzurufen, wenn es aber auch darum geht, optimaler zu rehabilitieren nach Verletzungen oder wenn du mit Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen zu tun hast, da können die Augen einen sehr großen Mehrwert und für dich einen sehr großen Beitrag leisten, dass du dich in Zukunft von deiner Bewegungsqualität einfach besser, schmerzfreier, stärker, beweglicher, was auch immer dein Ziel ist, bewegen kannst. Und wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, dann geht es beim Nervensystem bzw. beim Neuroathletiktraining, wo das Training deiner Augen, deines visuellen Systems definitiv auch drunter fällt, darum, deine Software zu trainieren. Das habe ich in der letzten Folge ausführlich erläutert. Das will ich jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen, aber einfach als kleiner Reminder: Nervensystem heißt, deine Software zu trainieren. Und für dein Nervensystem gibt es drei große inputgebende Systeme. Also kurz nochmal als Exkurs: Dein Gehirn braucht natürlich ein paar Informationen, um eine Entscheidung, einen sogenannten Output zu kreieren. Das heißt, es muss ja oben erstmal was rein, bevor eine Reaktion bzw. in Anführungszeichen unten etwas rauskommen kann. Dein Gehirn nutzt dafür sensorischen Input über deine Augen, über dein Gleichgewichtssystem, über deine Innenwahrnehmung, über deine Gelenke und so weiter, aber auch über den Bereich Erfahrungen, Glaubenssätze, weil dein Gehirn natürlich erstens nicht viel Energie für Dinge verschwenden möchte, die du schon mal erlebt hast, weil du ein sehr energiesparender Athlet bist, beziehungsweise wir sind alle, das hat sich jetzt so angehört, als wenn es nur Athleten betrifft, aber unser Gehirn will Energie sparen. Das wollte ich an der Stelle eigentlich einfach nur sagen. Unser Gehirn will Energie sparen und wenn du eine jeweilige Erfahrung schon mal gemacht hast, greift dein Gehirn gerne darauf zurück, um auch zu überlegen, hey, wie war das damals? Was habe ich gemacht, um die Situation zu lösen? Und ist diese Situation eventuell potenziell gefährlich für mich? Das ist ja das, was sich dein Gehirn am Ende des Tages fragt. Wie sicher ist das, was ich tue? Und auf Basis der sensorischen Informationen, wie gesagt, visuell, vestibulär, Gelenke, Innenwahrnehmung und deiner Erfahrungen, / Glaubenssätze, / Mustererkennung, fragt sich dein Gehirn, wie sicher ist das, was ich tue? Und je dynamischer deine Bewegung ist, desto höher werden natürlich auch die Anforderungen an deine Systeme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und den Podcast aufnehme und ich schaue mir zum Beispiel meine Stichpunkte nebenbei an, dann ist das für mein System jetzt nicht wirklich fordernd. Ich sitze hier ganz entspannt, ich kann mir das durchlesen, ich kann ins Mikrofon reinquatschen, alles gut. Aber die Situation würde sich natürlich ändern, wenn ich jetzt hier draußen bei uns im Dorf durch die Gegend laufen würde mit einem kleinen Zettel in der Hand und hätte als Aufgabe eine 5-0-Pace zu laufen, während ich den Podcast aufnehme. So als Beispiel. Das heißt aber für dich als Athlet im Umkehrschluss auch, nur weil du zum Beispiel sehr gute visuelle Informationen hast, wenn du gerade vor einer Charge stehst, mit den Beinen hüftbreit auf dem Boden, keine anderen Anforderungen dieser Bewegung in Kombination quasi stehen, dass dein Nervensystem diese Anforderungen auch gewährleisten kann, wenn die Komplexität deiner Bewegungen höher wird, beziehungsweise wenn deine Bewegungen dynamischer werden. Und dynamisch sind sie im Kampfsport auf jeden Fall, egal ob du aus dem Bereich MMA kommst, ob du aus dem Bereich BJJ Grappling kommst. Du musst dich dynamisch bewegen, weil wenn du da hängst wie ein Sack Reis oder wie ein Stein, dann dauert es wahrscheinlich nicht lange, bis du submitted wirst, ausgenockt wirst oder sonst was. Also es ist wichtig, dass diese drei großen inputgebenden Systeme auch dynamisch in Bewegungen die Anforderungen bestmöglich erfüllen können. Und das ist jetzt auch so ein kleiner, kleiner Golden Nugget fürs Training, dass man sich anschaut, okay, ich trainiere das visuelle System erstmal in einer sicheren Umgebung, weil Survival before Performance, Safety first, und taste mich dann wirklich langsam an diese dynamischen Bewegungen heran. Das ist am Ende des Tages immer das Ziel, sportspezifische Bewegungen so zu trainieren, wie sie auch unter Wettkampfbedingungen beziehungsweise auch sportspezifisch funktionieren. Nur du kannst dein Nervensystem nicht von Anfang an direkt mit solchen Sachen überfahren. Bei manchen Leuten funktioniert das, bei den allermeisten aber tatsächlich nicht, was natürlich auch normal ist. Also das ist ja, als wenn du direkt mit einem Traktor gefühlt über dein Nervensystem drüber fährst und sagst, so, jetzt gebe ich dir in einer Bewegung, die an sich schon komplex ist, die an sich schon dynamisch ist, noch eine visuelle Aufgabe, und dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass dein Nervensystem überfordert ist, komplett dicht macht und du anstatt Leistungssteigerung eher Leistungseinbußen hast, was ja nicht das Ziel ist, sondern wir wollen dich an der Stelle ja besser machen. Die Frage, wofür visuelles Training dienen kann, ist auch sehr vielfältig zu beantworten. Natürlich kannst du deine Sehfähigkeit erhalten und verbessern. Das ist erstmal so das, was viele auch erstmal denken. Ich trainiere meine Augen und kann dann dementsprechend besser sehen. Ja, das geht auch. Es gibt Fälle von Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben und sagen, hey, ich achte darauf oder ich sorge dafür, dass beispielsweise ältere Menschen ihre Sehfähigkeit mindestens erhalten, wenn nicht sogar verbessern. Aber es gibt vor allen Dingen für unseren Bereich hier, für den Kampfsport, generell für den Sport, für Athleten noch weitaus mehr Fähigkeiten, die die Augen beinhalten, als nur in Anführungszeichen den Erhalt und die Verbesserung deines Sehens. Wir können auf Hirnstammebene einiges machen. Wenn du jetzt hier schon länger Podcast-Hörer bist, dann weißt du, dass ich viel über die Augenliegestütz auch mache, wenn es hilft. Das sind halt immer so die Übungen, die man so online sieht und die so mit am prägnantesten sind. Aber deine Augenliegestütz zum Beispiel aktivieren dein Mittelhirn, Teil deines Hirnstamms, um verschiedenste Ziele zu erreichen. Schmerzreduktion, Beugetonus forcieren und. Und das geht tatsächlich auch über deine Augen. Aber auch deine Kortexbereiche, dein Kleinhirn, also Kortexbereich, vor allen Dingen Parietallappen und Frontallappen sind an der Verarbeitung visueller Informationen beteiligt. Das heißt für dich zum Beispiel, du bist in der Lage, schnellere Entscheidungen zu finden. Du bist in der Lage, deine autonomen Funktionen wie Herzschlag und Muskeltonus zu optimieren. Du kannst Sensorikprobleme aufarbeiten. In der Folge, die ich hier gemacht habe, über die Hand von Max Koger. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt genau war, aber da habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, dass du durch das Training deines peripheren Sichtfelds in den unteren Quadraten deine Sensorik verbessern kannst. Und jetzt denkt man sich, okay, peripheres Sehen ist eine wichtige Fähigkeit meiner Augen. Wieso schaffe ich es, durch peripheres Sehen, also durch das Training meiner Augen, meine Sensorik zu verbessern? Kurz und knapp gesagt, liegt es einfach daran, dass die Informationen im Parietallappen verarbeitet werden und der Parietallappen macht auch Sensorik. Also du kannst über verschiedene Wege tatsächlich an den Parietallappen gehen, um sensorische Defizite aufzuarbeiten und peripheres Sehen ist tatsächlich einer davon. Dann ist durch visuelles Training natürlich auch der Thalamus involviert und ich finde, einer der coolsten Hirnbereiche, wo ich auch immer überlege, ich sage das so oft, ne? Ich sage so oft, das ist der coolste, das ist der beste, ne? Also irgendwie liebe ich ja alles, was so mit dem Gehirn zu tun hat. Aber der Thalamus ist super faszinierend, weil er für deine gerichtete Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Du willst dir ein neues Auto kaufen und denkst dir, boah, ne, das fährt kaum jemand und du bist dann im Autohaus, kaufst dir das Auto, machst alles fix, gehst raus auf die Straße und siehst gefühlt nur noch dieses Auto. Schwangere Frauen sehen irgendwie nur noch schwangere Frauen, wenn sie schwanger sind und alle denken, oh Gott, das Universum will mir was sagen, ich habe den richtigen Kauf getätigt oder was auch immer. Nein, das liegt einzig und allein an deinem, okay, einzig und allein vielleicht nicht, aber es liegt auch an deinem Thalamus, weil dein Thalamus für gerichtete Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Also im Umkehrschluss quasi, ich sehe, was für mich relevant ist. In einer Wettkampfsituation ist das jetzt will ich Game Changer wieder sagen. Einige werden jetzt schmunzeln, weil Game Changer ja mein Wort ist. Aber in der Wettkampfsituation ist der Thalamus ein echter Game Changer. Und wenn du dir den Satz jetzt nochmal anhörst, ich sehe, was für mich relevant ist. Das heißt im Umkehrschluss, was für dein Gehirn relevant ist. Und angenommen, du bist auf der Matte oder im Oktagon und bist da in deiner 1:1 Kampfsituation und dein Gehirn empfindet die Leute um dich herum als relevanter als das, was du eigentlich machen willst, nämlich deine Performance abrufen und deinen Kampf gewinnen, kann es sein, dass du an der Stelle sehr viele Körner und sehr viel Potenzial und auch sehr viel Energie liegen lässt. Weil dein Gehirn quasi mehr damit beschäftigt ist, deine Umgebung zu scannen und zu sagen, okay, was ist da, wer bewegt sich da, ist das gefährlich, wo muss ich hin? Auch wenn du weißt, ey, ich stehe im Oktagon, die Tür ist zu, ich habe nur meinen Gegner gegenüber von mir und eigentlich will ich dem jetzt irgendwie ja, die Fresse polieren, sag ich mal. Aber dein Gehirn das gar nicht so fokussiert wahrnehmen kann und du ständig mit den Gedanken abschweifst und alles andere wahrnimmst, könnte man schauen, wie der Thalamus in solchen Situationen besser zu aktivieren ist, beziehungsweise wie man ihn trainieren kann, um diese Relevanz auf das Wesentliche zu beschränken. Und das können wir über das Training der Augen tatsächlich auch machen, zum Beispiel über Antisakkaden. Aber das wird jetzt an der Stelle ein bisschen zu tief greifen. Aber der Thalamus, merkt dir, ist für deine gerichtete Aufmerksamkeit zuständig, kann durch visuelles Training aktiviert und trainiert werden und ist quasi der Bereich, der ja den Fokus auf das legt, was in dem Moment relevant ist. Auch keine unwichtige Information, dass mehr als 30 deiner Hirnareale an der Verarbeitung visueller Informationen beteiligt sind. Also Schauen oder visuelles Training oder visuelle Informationen sind nicht nur Sehen, sondern tatsächlich viel, viel mehr und ein sehr wichtiger Faktor für deine Leistungsfähigkeit, für Stabilität, auch für Nackenstabilität. Ne? Also die Augen hängen ganz, ganz eng mit deinem Nacken zusammen Und generell, wenn du weißt, dass mehr als 30 Hirnareale diese Information verarbeiten, dann kannst du dir ganz grob ausmalen, welche Auswirkungen tatsächlich auch schlechte visuelle Informationen haben. Und um das Ganze mal so ein bisschen fühlbar und ein bisschen greifbar zu machen, würde ich dich einmal bitten, dass du deinen Mittel- und deinen Zeigefinger hinten am Übergang vom Schädel zum Nacken positionierst. Also hinten quasi, da gibt es eine Stelle an deinem Nacken, ziemlich weit oben, so der Übergang vom Schädel zum Nacken. Und da legst du seitlich mal deine Finger dran. Also rechts und links seitlich einmal die Finger dran und drückst mit einem leichten Druck die Finger mal in die Stelle rein. Und während du das machst, bewegst du mal deine Augen und fühl mal rein, was passiert. Also die meisten müssten es wahrnehmen. Ich habe auch schon Leute erlebt, die sagen, ich merke an der Stelle gar nichts. Aber du müsstest merken, wie sich hinten diese kleinen Muskel an dem Übergang bewegen, während du deine Augen quasi bewegst. Und das war damals für mich in der Neuroausbildung auch so ein kleiner Gamechanger, zu wissen, ey, es gibt eine Verknüpfung zwischen meinen Augen und meinem Nackenbereich. Ne, weil man denkt, okay, ja, Stabilität, Nacken wichtig, okay, aber wie hängen da jetzt genau die Augen mit zusammen? Und oftmals kann es sehr, sehr, sehr helfen, wenn man so ein bisschen taktile Informationen bekommt, wenn man selber mal ein bisschen reinfühlen kann, wenn man selber mal ein bisschen spüren kann. Und das wollte ich dir an der Stelle jetzt nicht vorenthalten. Mach das ruhig noch ein, zwei Mal oder ein paar Mal so oft, wie es halt gebraucht und ja gewollt ist, sage ich mal. Aber da kannst du tatsächlich feststellen, dass die Augen vor allen Dingen für den Nackenbereich, generell für deinen ganzen Stabilisationsbereich eine sehr wichtige Rolle spielen. Auch für den Bereich reflexive Stabilität. Also nicht nur jetzt die Stabilität auf den Nacken beschränkt, sondern generell die ganze Stabilität, die du gewährleisten musst, wenn du nicht bewusst darüber nachdenkst, kann durch deine Augen sehr stark auftrainiert und vor allen Dingen auch optimiert werden, dass du wirklich stehst wie eine deutsche Eiche. Und um jetzt mal so intensiver in das Thema und in das Thema visuelles Training einzutauchen und dir so ein paar Golden Nuggets mit auf den Weg zu geben, möchte ich dich noch einmal kurz so ein bisschen entführen, sage ich mal, in visuelle Reflexe, sage ich mal. Ne? Also visuelle Reflexe, die sich oft im Trainingsalltag einschleichen, die du vielleicht auch schon bei anderen Personen festgestellt hast oder die du sogar bei dir selber festgestellt hast, musst du in Zukunft mal drauf achten, bei dir selber oder bei den Leuten, die so um dich herum trainieren. Ich habe ja eingangs gesagt, dass visuelle Information eines der drei größten inputgebenden Systeme ist und dein Nervensystem ist ja immer darauf bedacht, Sicherheit zu gewährleisten. Und über die Augen machen wir das zum größten Teil, sage ich mal. Also die Augen sind da schon ein sehr wichtiger Indikator. Ich nehme oft das Beispiel in Seminaren oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass ich sage, hey, stell dir mal vor, du bist in der Stadt unterwegs und auf einmal hörst du einen großen Knall, ne? Und das Erste, was du machst, du drehst dich dynamisch zu der Seite oder auf der Seite, wo du vermutest, wo das Geräusch herkommt und guckst dir erstmal an, hey, was ist das eigentlich und ist das gefährlich für mich? Ne? Ist das vielleicht eine Baustelle, die gerade einkracht und ich sollte da nicht lang gehen? Oder hat da jemand einfach nur eine Brötchentüte knallen lassen? Ne? Das sind ja schon Unterschiede in Bezug auf die Sicherheit und über die Augen holen wir uns da sehr schnell die Informationen, die wir für diese Entscheidung brauchen. Visuelle Reflexe schalten sich oft im regulären Trainingsalltag ein. Und wie gesagt, da musst du mal bei dir selber oder bei den Leuten um dich herum schauen, wie die Position der Augen in bestimmten Positionen ist. Und achte mal bei Personen, die verletzt sind, darauf, was sie mit ihren Augen machen. Denn Personen, die verletzt sind, achten häufig auf die betroffene Stelle, wenn sie trainieren. Also angenommen, du hast eine Knieverletzung oder dein Buddy hat eine Knieverletzung und der macht gerade Squats oder Ausfallschritte oder was auch immer, Achte mal darauf, was die Person mit den Augen macht, nämlich die Stelle sehr, sehr häufig anzuvisieren, um sicher zu gehen, dass da wirklich alles in Ordnung ist. Also das ist so ein bisschen eher Schutzreflex, könnte man sagen, aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass dein Nervensystem Sicherheit herstellen will. Leute, die sich mal die Schulter verletzt haben, schauen sich beim Seitheben auf die Schulter, Knie. Du kannst es auf jedes einzelne Gelenk tatsächlich übertragen. Aber visuelle Informationen spielen dabei eine sehr wichtige Rolle, um dem eigenen Nervensystem auch so ein Stück weit die Sicherheit zurückzugeben und zu sagen, hey, es ist alles gut, es passiert nichts, guck mal, wir können die Bewegung kontrolliert durchführen. Aber sie sollten, ich sag mal, abtrainiert werden. Also du sollst nicht die ganze Zeit mit den Augen auf die Stelle schauen, die du mal verletzt hattest, sondern irgendwann sollte der Körper in der Lage sein, auch ohne die visuellen Informationen die Bewegung dann dementsprechend optimal auszuführen. Bei Leuten, die Klimmzüge machen, gehen die Augen oft nach oben. Und der visuelle Reflex dazu ist quasi, dass die Augen nach oben die Extension, also die Streckung fördern. Und viele wollen bei den Klimmzügen, also wenn die Augen nach oben gehen, nicht gucken, wie weit die Stange noch entfernt ist, sondern das Nervensystem hilft, ich würde mal behaupten, größtenteils unterbewusst, weil die Leute sich der visuellen Reflexe gar nicht so bewusst sind, hilft dem Nervensystem dementsprechend weiter in die Streckung zu gehen beziehungsweise die Bewegung dann doch bis zum Ende durchzuführen. Genauso wie, ich nenne es jetzt einfach mal Pumper, die während ihrer Bizeps-Curls die ganze Zeit auf ihren Bizeps schauen. Ja, ne, vielleicht finden sie sich toll, ne, vielleicht sagen sie, ey, mein Bizepsumfang, der schmeckt mir, den finde ich super. Es kann aber auch sein, dass das Nervensystem durch die Position der Augen nach unten den Beugetonus quasi forciert, also den visuellen Reflex der Beugung dann quasi nutzt, wenn die Augen nach unten zeigen, um noch die ein oder andere Wiederholung mehr rauszuholen. Das ist tatsächlich ganz spannend. Also dieses Pumperbild, das kennt man ja. Ne, das ist ja so dieses, ja, der guckt sich die ganze Zeit seinen dicken Arm an und der denkt auch, der wäre voll der tolle Hecht. Ja, das kann durchaus sein. Es kann aber auch wirklich sein, dass in Bezug auf die Klimmzüge, die ich gerade erklärt habe oder den visuellen Reflex zu den Klimmzügen oder die Bizeps-Curls oder verletzten Personen, die auf ihre verletzte Stelle gucken, einfach das Nervensystem zusätzlichen visuellen Input benötigt, um ein, zwei Wiederholungen mehr zu machen oder um sicherzustellen, dass die Bewegung, die gemacht wird, tatsächlich nicht gefährlich ist. Es gibt gewisse Grundsätze beim visuellen Training, also gewisse Sachen, die auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten, ist aber auch immer einzelfallabhängig, wie zum Beispiel, dass du ruhig in unterschiedlichen Lichtverhältnissen trainieren kannst. Wie oft haben wir das schon gehört, wenn es mehr um den Bereich Lesen oder Essen oder sowas ging, dass man sagt, ey, mach dir doch Licht an, deine Augen werden schlecht, wenn du nicht genug Licht hast, was totaler Bullshit ist. Deine Augen können in unterschiedlichen Lichtverhältnissen trainiert, aktiviert und genutzt werden, ohne dass du irgendeinen bleibenden Schaden davon trägst. Was für die Augen tatsächlich auch ziemlich wichtig ist, vor allen Dingen, um den Bogen jetzt mal zurück zu den Wettkämpfern zu spannen. Wenn du daran gewöhnt bist, in einer Halle zu trainieren, die eine halbe Festtagsbeleuchtung ist, und du performst gut und du, ne, alles funktioniert so, wie du es dir vorgestellt hast. Und du kommst dann auf einmal in eine Halle rein, wo das Licht teilweise um dich herum etwas gedimmter ist, wo es ein bisschen dunkler ist, wo natürlich die Matte oder das Oktagon stark beleuchtet ist, weil die Leute wollen dich ja auch sehen. Aber wo um dich herum einfach alles ein bisschen dunkler ist, kann es sein, dass diese Lichtverhältnisse auch Einfluss auf die Information deiner Augen haben und dementsprechend auch Auswirkungen auf deine Leistungsfähigkeit. Also in unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu trainieren, ist eines der Grundsätze beim visuellen Training, die ich nutze im individuellen Einzelfall. Also ich mache jetzt nicht mit allen immer Training bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, das ist auch so nicht immer möglich. Ich kann ja nicht immer alles dimmen, dunkel machen, da gibt es ja teilweise noch andere Leute im Raum. Aber es wäre ein möglicher Faktor, ein möglicher ein möglicher Bereich, der auftrainiert werden muss, um die Leistungsfähigkeit der Augen dann auch nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Genauso wie das sogenannte SAIT-Prinzip. Specific Adaptation on Imposed Demand heißt quasi, dass du in spezifischen Positionen trainieren sollst. Das ist das, was ich vor ein paar Minuten schon meinte, dass es dir nicht viel bringt, wenn du gewisse visuelle Skills im normalen Stand oder vielleicht auch im normalen Gehen hast und dann bei sportspezifischen Bewegungen die Augen einfach maximal abkacken, die Leistungsfähigkeit nicht halten können, du siehst auf einmal Ziele nicht mehr klar und deutlich, was auch ein Grundsatz im visuellen Training ist. Du merkst, dass die Augen müde werden, anfangen zu tränen, immer abhauen, du kannst das Ziel nicht klar fokussieren. Also da gibt es verschiedenste Bereiche, die unter sportspezifischen Bedingungen einfach getestet und vor allen Dingen auch trainiert werden müssen. Ne? Das ist somit die goldenste Regel, die fürs visuelle Training gilt. Nur weil etwas in einer Basisvariante funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es unter sportspezifischen Aspekten funktioniert. Und auch das muss individuell getestet und auch individuell trainiert werden. Und wie gerade auch gesagt, deine Ziele sollten immer klar erkennbar sein, so schnell wie möglich auch klar erkennbar sein, weil im Wettkampf da auch Millisekunden entscheiden. Und visuelles Training, auch eines der Grundsätze, aktiviert immer dein Mittelhirn, dein Kleinhirn und deinen Kortex. So, das waren jetzt so, ja, ich sag mal eher so allgemeine Informationen, so mit so ein paar kleinen Einblicken, was die Augen machen, wieso die Augen wichtig sind. Und jetzt wollen wir natürlich sicher gehen, beziehungsweise wollen die Frage natürlich beantworten, okulare Dominanz, wieso die Augen Kämpfe gewinnen. Die Frage kannst du dir jetzt an der Stelle schon beantworten durch die Sachen, die wir jetzt in der Podcast-Folge schon durchgegangen sind. Aber ich möchte noch einige andere Bereiche wie die okulare Dominanz, peripheres Sehen, Furin mit dir durchgehen, visuelle Suppression und so weiter. Das machen wir jetzt an der Stelle, um einfach nochmal genauer darauf einzugehen, hey, was genau müssen meine Augen können? Wozu müssen meine Augen in der Lage sein, damit ich durch mein Training des visuellen Systems dementsprechend die Kämpfe auch gewinne? Wir sind uns einig darüber, dass es am Ende des Tages nicht ausschließlich die Augen sind. Es ist immer ein Komplex aus verschiedenen Faktoren, wie so ein kleiner Brei, der am Ende des Tages zusammenkommen muss aus verschiedensten Bereichen, Physis, Mental, Innenwahrnehmung, ne? Wenn wir es dann weiter runterbrechen wollen, Augen, Muskel, Sehnen, Bänder, Verfassung, Regeneration, Mindset, Glaubenssätze, also es kommt ja alles, wird ja alles in einen Topf geworfen und daraus resultiert natürlich irgendwann ein Ergebnis, ein hoffentlich positives Ergebnis, aber wir sind uns einig, dass die Augen einen Großteil an diesem Brei, das hätte ich mir kein schöneres Beispiel ausdenken können, wir bleiben trotzdem beim Brei, einen Großteil von der Qualität dieses Breis ausmachen. Und ein Bereich, der für deine okulare Dominanz verantwortlich ist, ist die okulare Dominanz selber. Also zu wissen, welches Auge ist bei mir das dominante Auge. Und die okulare Dominanz ist entscheidend für Leistung im Kampfsport, weil das dominante Auge 14 bis 21 Millisekunden schneller ist. Die Frage, die du dir als Kampfsportler in dem Zusammenhang dann natürlich stellst, ist, was ist, wenn das Auge, also mein dominantes Auge, verdeckt oder verletzt ist? Welche Leistungseinbußen muss man hinnehmen? Und das lässt sich natürlich nicht 1:1 in einer Wettkampfsituation testen. Ich kann jetzt meinem Athleten, der mir gegenüber ist, nicht eine reinhauen auf sein dominantes Auge und dann gucken, wie verhält sich das Nervensystem. Wir können aber schauen, dass diese Leistungseinbuße und dieser wichtige Sicherheitsfaktor fürs Nervensystem keine so signifikante Rolle spielt, dass die Leistung an der Stelle zu sehr einbricht. Ne? Also Du kannst dein dominantes Auge gerne auch mal selber testen. Wenn du zum Beispiel mit deinen Händen so ein Dreieck formst und in der Mitte ist quasi aus beiden Händen ein Dreieck, deine Daumen bilden die untere Linie und die Hände sind so übereinander geklappt. Und in diesem Dreieck positionierst du einen beliebigen Gegenstand, den du gerade bei dir zu Hause oder wo du auch immer bis rumstehen hast. Bitte nicht im Auto machen. Und du positionierst den Gegenstand in diesem Dreieck, was du aus deinen beiden Händen gebildet hast. Und dann schließt du erst das rechte Auge, guckst, okay, ist der Gegenstand noch in dem Dreieck drin? Ja, dann ist es dein dominantes Auge. Und wenn du das linke Auge zum Beispiel schließt und der Gegenstand verschwindet aus diesem Dreieck, dann ist das dein nicht dominantes Auge. Und zu wissen, welches das dominante Auge ist, kann auch im Trainingsaspekt helfen, zu sagen, beim Aufwärmen zum Beispiel, das dominante Auge nochmal richtig zu fordern, ne, richtig aufzuwärmen, warm zu machen und das andere Auge dementsprechend zu integrieren. Weil am Ende des Tages brauchst du Bilder aus beiden Kameras, die gut funktionieren, die ein einheitliches Bild abgeben und die dementsprechend auch dafür sorgen, dass deine Leistungsfähigkeit stimmt und deine Leistungsfähigkeit passt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein rechtes Auge ist mein dominantes Auge und ich verdecke mein nicht dominantes Auge, wenn ich mich warm mache, um nochmal das dominante Auge zu forcieren, nach oben zu fahren und hole dann die Bilder für das zweite nicht dominante Auge wieder mit rein, kann mir das helfen, wenn es Verletzungen an dieser Stelle gibt, wenn der oder diejenige im Kampf da vielleicht auch nur drauf liegt, das verdeckt, ne, dass mein Nervensystem nicht in diesen, ich mache es jetzt mal ein bisschen überspitzt, Panikmodus gerät und sagt, oh shit, ich bekomme keine optimalen Bilder und oh, was soll ich machen und oh Gott, ne, das sind alles ja, Sekunden, die an der Stelle nicht verloren gehen dürfen. Und wie diese okulare Dominanz in das jeweilige Training eingebaut wird, hängt auch immer vom Kampfsportler ab, hängt vom Ziel ab. Natürlich könnte man gewisse Übungen mit einer Augenklappe machen. Man könnte schauen, wie reagiert das Nervensystem, wenn das dominante Auge verdeckt ist und das nicht dominante Auge ins Training integriert wird. Aber das ist auch alles eine Sache, die man individuell mit dem Sportler, der vor einem steht, testen muss. Aber schon mal zu wissen, welches dein dominantes Auge ist, ist jetzt deine nächste Aufgabe. Guck's dir an, test es, schreib's dir auf. Das könnte für die Zukunft deines Trainings definitiv wichtig sein. Dann ein Faktor peripheres Sehen, die sogenannte visuelle Propriozeption. Werden alle Bereiche um mich herum klar und deutlich wahrgenommen und vor allen Dingen, wie schnell werden diese Bereiche wahrgenommen? Peripheres Sehen ist, finde ich, mit eins der coolsten Fähigkeiten unserer Augen. Also nicht nur das, was wir klar und deutlich in einem gewissen Sichtfeld und in einem gewissen Radius sehen können, sondern auch das, was um uns herum passiert. Ne? Wenn ich zu spät mitbekomme, dass die Faust durch mein peripheres Sichtfeld gerade in mein Gesicht reinflattern will, dann habe ich wenig Zeit zu reagieren. Und je schneller ich solche Bewegungen wahrnehme, sei es Schläge, Tritte, Würfe, Griffe, was auch immer, je schneller ich die in meinem peripheren Sichtfeld wahrnehmen kann, desto besser. Und auch hier ist der Erfolgsfaktor definitiv wieder sportspezifisch. Welche Bewegungen mache ich in meinem Sport? Wie ist meine Körperposition? Stehe ich gebeugt? Bin ich gestreckt? Liege ich auf dem Boden? Liege ich auf der Seite? Alles Faktoren, die fürs periphere Sehen eine sehr wichtige Rolle spielen und dementsprechend auch sportspezifisch in ihren Positionen getestet und trainiert werden müssen. Ich hatte es vorhin vor ein paar Minuten gesagt, peripheres Sehen kann auch deutlich mehr, weil die Informationen dafür im Parietallappen verarbeitet werden. Der Parietallappen ein sehr wichtiger Bereich für Sensorik ist. Das heißt zum Beispiel, wenn du Stellen an deinem Körper hast, die du nicht mehr spürst, durch Narben, durch Operationen, durch Verletzungen, zu sagen, hey, vielleicht schaffe ich es durch das Training meiner Augen, diesen Bereich wieder zu aktivieren oder fühlbarer zu machen. Weil dein Gehirn braucht eine optimale Landkarte von dir. Und wenn dein Gehirn diese optimale Landkarte nicht hat, das ist wie so eine Karte. Also wir haben ja früher, gab es ja kein Google Maps und Apple und was weiß ich nicht. Da ist man noch schön mit einer Karte gefahren. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du sitzt im Auto mit deinen Kumpels, dein Nachbar hat eine Karte, lotst dich so durch die Gegend und auf einmal wird Kaffee auf der Karte verschüttet und du siehst ein Drittel davon nicht mehr. Kommst trotzdem an deinem Ziel an. Viele Wege führen nach Rom. Auch dein Körper wird andere Wege finden, wie du an dein Ziel rankommst. Aber je optimaler die Karte ist und je unbeschädigter in dem Fall die Karte ist, desto besser sind deine Bewegungslandkarten auch. Und wie gesagt, peripheres Sehen ist weitaus mehr als nur die Tatsache, peripher zu sehen, sondern kann von dir auch spezifisch getestet werden. Das kannst du sehr gut mit einem Trainingspartner machen. Du kannst aber auch mit Charts arbeiten, um peripher zu sehen und da deine Umsicht, Weitsicht, kann man beides synonym verwenden, da einfach auf einen guten Stand bringst und dementsprechend auch frühzeitig erkennst, wenn in diesen Bereichen ein Fuß, eine Hand oder sonst was reinkommt, worauf du schnell tatsächlich reagieren musst. Genau. Kommen wir zum nächsten visuellen Punkt, der für dich wichtig ist, nämlich die sogenannten Furien. Wenn du Furien bei Google eingibst, wirst du einige sehr lustige Bilder sehen, weil Furien bezeichnet quasi die Steuerung der Augen zueinander. Und es gibt Leute, die damit massiv Probleme haben, wo ein Auge nach links guckt und das andere Auge nach oben. Es sieht so ein bisschen verrückt aus, ein bisschen ulkig aus, aber Furien, wie gesagt, bezeichnen die Steuerung der Augen zueinander. Und das machst du am besten immer mit jemandem zusammen oder lässt es von jemandem machen, weil das alleine tatsächlich ziemlich schwierig ist zu erkennen. Das Auge wird nämlich für 10 bis 15 Sekunden abgedeckt, also richtig dunkel gemacht und danach wieder aufgedeckt. Und anhand dieser, ich sag mal, ruckartigen Bewegung, wenn die Hand von dem Auge weggeht, kann man erkennen, ob das Auge mittig geblieben ist oder ob das Auge in irgendeine Richtung abgehauen ist. Also ob du siehst, hey, das Auge wurde von außen wieder nach innen gezogen oder von innen nach außen oder von oben nach unten. Und diese Furien wirken sich auf deine Tiefenwahrnehmung aus, was für dich als Kampfsportler definitiv relevant ist und vor allen Dingen auch für den Bereich Gehirnerschütterung. Nach Gehirnerschütterung gibt es teilweise sehr, sehr krasse Ergebnisse, was die Furien angeht und generell die Steuerung der Augen zueinander. Das wird halt leider nur sehr wenig getestet, weil es auch sehr wenige Leute wissen. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen Kampfsportler vor mir, der ordentlich schon eingedonkt bekommen hat und der viel mit Gehirnerschütterung und Kopfverletzungen schon zu tun hatte, was ja nicht ungewöhnlich ist, wird das auf jeden Fall getestet. Weil wie gesagt, diese Steuerung der Augen zueinander wirkt sich auf deine Tiefenwahrnehmung aus. Das heißt, zu schauen, okay, wie gut bin ich auch in der Lage, Nah- und Fernblicksprünge zu machen, Tiefe wahrzunehmen, Tiefe richtig einzuschätzen und wahrzunehmen. Ne? Das ist vor allen Dingen für Leute, die aus dem MMA kommen, eine sehr wichtige Komponente. Und da sind Furien ein absolutes Must-Have. Ne, generell der Bereich Gehirnerschütterung muss optimaler getestet werden, nicht nur was die Augen angeht, sondern auch was das Gleichgewichtssystem angeht, aber Furien sind da auf jeden Fall ein guter Weg, sage ich mal, und ein effektiver Weg auch, um zu gucken, hey, wie sind die Augen denn wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden? Und das sind sie meistens sehr, sehr stark. Das wird, wie gesagt, oftmals halt nur nicht vernünftig auftrainiert, weil das Wissen dazu fehlt, weil die Zeit vielleicht auch dazu fehlt, aber Furien sind da ein sehr krasses Hilfsmittel und vor allen Dingen auch ein sehr starker Hinweisgeber für mich als Neuroathletiktrainerin zu sagen, okay, da haben wir auf jeden Fall eine Baustelle, an der wir definitiv arbeiten müssen. Ein weiterer Faktor für dich ist das sogenannte binokulare Sehen. Ein Test, ob die Informationen deiner beiden Augen verarbeitet werden. Das ist diese Brockschnur, die du vielleicht bei mir schon mal gesehen hast, diese Schnur mit den bunten Kugeln. Und auch hier wird die visuelle Fähigkeit in unterschiedlichen Positionen getestet. Und es kann in verschiedenen Positionen zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Das heißt zum Beispiel visuelle Suppression oder Ghosting quasi, dass die Schnur woanders rein, woanders rausgeht, dass man nur eine Schnur sieht, dass eine Schnur komplett verschwindet, Das kann sein, dass du im Stand super gute binokulare Fähigkeiten hast. Und dann gehst du in eine kampfsportspezifische Position, die ja auch wieder für jeden Kampfsportler individuell ist. Und auf einmal hast du diese visuelle Suppression oder dieses Ghosting, dass zum Beispiel eine Schnur verschwindet und du denkst dir, ey, wie kann das sein? Ich habe meine Körperposition vermeintlich nur minimal verändert und merke aber trotzdem schon, dass das eine Auswirkung auf mein binokulares Sehen hat. Und mit der Brockschnur kann ich zum einen testen, wie gut dein binokulares Sehen ist, also wie gut diese Informationen beider Augen verarbeitet werden. Wir können aber auch gezielt an der Verbesserung deiner visuellen Informationen in sportspezifischen Positionen arbeiten, an deiner Nackenstabilität arbeiten. Wir können durch isometrische Nackenarbeit die visuellen Informationen verbessern. Teilweise hilft es, wenn ich mit der Handfläche von der Seite an den Kopf drücke und schon ist die Schnur auf einmal wieder da. Oder wenn Athleten die Kugel anfassen, ne, wenn ich sage, greif mal zu der roten, gelben, grünen, was auch immer Kugel, um zusätzlich propriozeptive Informationen zu bekommen, ne, wo das Gehirn weiß, ah, da ist die Kugel, das kann einen unfassbaren Unterschied machen, ob ich dann, wie gesagt, mit der Handfläche an den Nacken gehe oder an den Kopf gehe, den Kopf zusätzlich stabilisiere, ob ich den Athleten die Kugel anfassen lasse, ob ich die Lichtverhältnisse ändere, ob ich Licht ein- und ausdrehe quasi, um in der Position, die wir besser machen wollen, die wir schmerzfrei machen wollen, optimale visuelle Informationen zu generieren. Ne, wie gesagt, die Brockschnur ist da so ein kleines Dual-Tool, nenne ich es mal. Ich teste damit zum einen die Fähigkeit, ich trainiere sie aber auch damit. Also die Brockschnur ist wirklich eins der coolsten Tools, weil sie auch, ja, sie macht auch einfach Spaß, ne, wenn man da so ein paar Kugeln hat und sich denkt, ey, ne, das ist mal was anderes, aber es soll ja am Ende des Tages funktionieren und nicht nur gut aussehen. Und dementsprechend kann man in ganz vielen verschiedenen Positionen dieses Tool einsetzen, genauso wie man es mit peripherem Sehen und Furin auch machen kann. Also alles Fähigkeiten, die auf ihre Individualität geprüft werden müssen. Jetzt bin ich am Ende der Folge, habe schon einen Knoten in der Zunge. So, nochmal wieder von vorne. Alles Fähigkeiten, die auf ihre Individualität geprüft werden müssen, um erfolgreich zu sein. Also das sind alles Herangehensweisen, die wirst du auch, da sind wir uns einig, jetzt nicht nach der Folge eigenständig testen, das ist auch nicht deine Aufgabe, aber du solltest jetzt nach der Folge ein Gefühl dafür bekommen haben, dass deine Augen einen maßgeblichen Anteil an deinem Erfolg haben und definitiv ein Erfolgsfaktor sind. Um dementsprechend dann auch das, was du an Leistung abrufen zu willst, auch so abzurufen, wie du es geplant hast, wenn nicht sogar noch besser und vor allen Dingen zu verstehen, dass die Augen mehr machen als nur sehen. Und die Erfolgsfaktoren sind an der Stelle ja auch ziemlich vielfältig. Also wie gut ist das Nervensystem in der Lage, Verletzungen, vielleicht sogar, ne, wie ich es gerade auch gesagt habe, am dominanten Auge zu kompensieren, ohne Schutzmaßnahmen einzuleiten und damit auch deine Performance zu drosseln. Wie optimal sind deine Sichtfelder um dich herum, also peripheres Sehen, sodass du erkennen kannst, welche Schläge oder Tritte in deine Nähe kommen, ohne dass sich dein Auge diese Sachen direkt angucken muss. Ne, das ist auch wieder zeitaufwendig, in Anführungszeichen energieaufwendig, und peripheres Sehen ist ja auch eine Fähigkeit, die definitiv beherrscht werden sollte. Wie gut verarbeiten deine beiden Augen die Information? Kannst du vielleicht einen Schlag nicht gut genug ausweichen oder einen Griff nicht optimal kontern, ausweichen, weil deine Augen nicht optimal zusammenarbeiten? Und das ist so ein Fragenkatalog jetzt, der geht gefühlt wie eine Papyrusrolle noch viel, viel weiter und viel, viel länger. Und das sind alles Fragen, die man in einer Individualeinheit quasi stellt. Also jeder von euch, der den Podcast jetzt hört, bringt andere Voraussetzungen mit, jeder bringt andere Erwartungen auch mit und vor allen Dingen bringt jeder auch andere Zielsetzungen mit. Aber die Augen mal besonders in den Fokus zu rücken, wird am Ende des Tages einen Unterschied machen. Wenn es vernünftig aufgearbeitet ist, wenn es vernünftig getestet ist, sind die Augen mehr als nur das Tor zur Seele, sondern die Augen sind maßgeblich daran beteiligt, wie erfolgreich deine Bewegungsplanung dann dementsprechend auch funktioniert. So, ich würde sagen, wir haben es für heute. Ich entschuldige mich an der Stelle für diese kleinen Schluckauf-Unterbrechungen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz fit, habe aber trotzdem probiert, dir hier wieder maximalen Mehrwert in die Folge zu packen. Ich hoffe, das ist mir auch diesmal wieder gelungen. Wie gesagt, entschuldige für diese Schluckauf-Unterbrechungen oder wenn man zwischendurch gemerkt hat, dass ich einen kleinen Knoten im Kopf habe oder irgendwie gerade so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Ne, das ist, wie gesagt, noch so ein bisschen der Erkältung und allem geschuldet. Ich hoffe, das wird in den kommenden Tagen auch wieder besser. Aber da gehe ich einfach mal von aus, ich bleibe positiv. Und wie gesagt, ich hoffe, du konntest für dich heute ein bisschen was mitnehmen. Denk nochmal dran, ich fasse das jetzt nochmal ganz schnell und ganz kurz für dich zusammen, was du dir auf jeden Fall mitnehmen solltest, dass dein Nervensystem die Software trainiert, dass das visuelle System eines der drei größten inputgebenden Systeme ist, dass du deine Augen immer dynamisch in sportspezifischen Bewegungen trainieren solltest, deine Augen ein wichtiger Faktor für Stabilität sind, teste gerne nochmal hinten mit den Fingern am Nacken, ne, wenn du so ein bisschen die Verbindung dann nochmal ein bisschen fühlen willst. Mehr als 30 Hirnareale sind an der Verarbeitung deiner visuellen Informationen beteiligt und so Sachen wie visuelle Reflexe, okulare Dominanz, peripheres Sehen, Furin, binokulares Sehen und so weiter sind alles wichtige Meilensteine in deinem Training und in deinem Wettkampf, die dir dabei helfen, nicht nur schneller zu reagieren, sondern dich auch schmerzfreier zu bewegen, effektiver zu bewegen, stärker zu bewegen, die dir dabei helfen, den Fokus beizubehalten, die Klarheit im Kopf beizubehalten, die dir helfen, deine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die wichtig sind, und dementsprechend bau sie ins Training ein. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Ich weiß, dass jetzt viele Fragezeichen im Kopf sind, wie soll ich das jetzt machen? Aber das kann ich in einer Podcast-Folge nicht abdecken, zu sagen, ich mache jetzt hier eine Trainingssession, was auch immer, und jeder probiert das aus. Ne, dafür ist mir der Faktor Individualität doch einfach zu wichtig. Aber es zu wissen, sich vielleicht im Internet die ein oder andere Sache schon mal anzugucken. Es gibt viele Trainer und Coaches, auch aus dem Neurobereich, die ja sehr viele Übungen auf Social Media auch posten, dass du dir da was rausziehst, dass du da sagst, ey, das teste ich. Oder du kommst einfach auf mich zu und sagst, ey Lara, ich habe schon lange Probleme in dem und dem Bereich oder ich will das und das verbessern. Hab das Gefühl, dass meine Augen da einen entscheidenden Schritt oder ein entscheidender Faktor quasi sind, um das Problem zu beheben. Lass uns da mal zusammenarbeiten. Da bin ich auch immer offen für, und auch allgemein, wenn irgendwelche Fragen sind, scheu dich nicht zu fragen. Und dann hören wir uns in ungefähr 2 Wochen wieder. Wie gesagt, wenn alles an Krankheit und so überstanden ist, dann auch wieder regelmäßig, versprochen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg im Training. Bleib gesund, bleib fit. Und wie gesagt, wir hören uns. Bis dann. Mach's gut.